Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz.
Hallo Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, lieber Franz, da haben wir in einer ganz anderen Welt gelebt. Da gab es noch keinen Krieg in Europa. Wir sprechen auch in der Aftershow über dieses Thema. Und ich vermute mal, in den nächsten Wochen werden wir das Thema wieder aufgreifen müssen. Ein nicht wirklich schönes Thema, wenn man ja eigentlich über Reisen sprechen möchte, wenn man über Völkerverständigung sprechen möchte, denn nichts anderes ist ja Reisen. Und dann kommt einem so ein Krieg dazwischen. Das ist schon ziemlich krass. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist die letzten Tage. Ich saß ziemlich viel vor dem Fernseher und habe irgendwie nicht glauben wollen, was ich da gesehen habe und was da passiert. Und natürlich ist auch die Kreuzfahrt davon ein Stück weit betroffen. Darüber sprechen wir, wie gesagt, in der Aftershow. Die Aftershow können Sie immer dann hören, wenn Sie uns ein kleines bisschen unterstützen finanziell. Wie Sie das machen können, das erfahren Sie natürlich auf unserer Webseite www.cruisetricks.de. Franz, aber wir haben ein anderes Thema, das auch zumindest in der Kreuzfahrtbranche enorm wichtig ist. Ich glaube, das ist das interessanteste Schiff, was dieses Jahr auf den deutschen Markt kommt, nämlich ein Schiff von AIDA. Und immer wenn ein Schiff von AIDA auf den Markt kommt, ist es interessant, weil natürlich ganz, ganz viele deutsche Bundesbürger auf diese Schiffe gehen, um da ihren Urlaub zu verbringen.
Und vergiss die Österreicher und Schweizer nicht.
Und ja,
die Belgier, absolut. Die Niederländer, die Deutsch sprechen, da gibt es viele.
Genau. Wenn also AIDA ein neues Schiff auf den Markt bringt, dann ist es immer was Besonderes. Wobei man sagen muss, eine Zeit lang war es auch ein bisschen langweilig, weil die Schiffe mehr oder weniger die gleichen Schiffe waren, die sie auf den Markt gebracht haben. Jedes Jahr so ein neues Schiff. Aber dieses Mal ist es schon was sehr Besonderes. Wir sprechen über die AIDA Cosma. Und
wobei das ist, du ja sagst, ist was ganz was anderes. Ist es natürlich nicht, weil es ein Schwesternschiff zur AIDA Nova, die es schon gibt. Ne? Also
ja,
aber so komplett neu ist es nicht, aber es hat sich ein bisschen was geändert.
Ja, und es ist vor allem ein echter Brummer. Ne? Also ein richtig, richtig großes Schiff. Ich weiß, du magst nicht, wenn ich dich frage, wie groß ist das Schiff, wie viele Passagiere kommen da drauf. Ach, trotzdem werde ich dir diese Frage jetzt stellen. Wie groß ist das Schiff?
Natürlich habe ich die Zahl.
Und wie viele Passagiere passen da drauf?
Also es ist die 5., 6. größte Kreuzfahrtschiffsklasse der Welt. Also es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig großes Schiff unter den Top 10 der größten Schiffsklassen. Jetzt muss man sagen, klar, Oasis Class hat 5 Schiffe inzwischen, die alle größer sind, aber wenn man das als eine Klasse zählt, dann ist die AIDA Nova, AIDA Cosma, die Schiffsklasse wirklich in den Top 10 der größten Schiffe. Bei Normalbelegung der Kabinen, das heißt, wenn die Einzelkabinen mit einer Person und die anderen Kabinen mit 2 Personen belegt sind, passen auf das Schiff 5.428 Passagiere. Ist also schon sehr ordentlich. 2.732 Kabinen. Damit nochmal ein bisschen größer als die AIDA Nova. Die hat nämlich 106 Kabinen weniger.
Okay, und wie lang ist das Schiff, dass ich mir das mal so vorstellen kann?
Schlappe 337 Meter. Wobei, das sind ja okay. Nochmal so, das sind also die wieder zum Vergleich, die Oasis-Class hat 362. Also das ist nochmal 25 Meter mehr, wenn ich das jetzt schnell richtig im Kopf überschlage.
Also 25 bis 30 Meter mehr, das ist also auch nochmal größer. Aber ich habe mir die Fotos auf der Webseite angeschaut, auf cruisetricks.de, und das ist ja schon, also ich habe ja selber auf einer AIDA gearbeitet, auf der Aura. Die ist ja da im Grunde
ein Rettungsboot
davon. Ja, also ist ja deutlich, deutlich kleiner.
Ja, ich bin in Rotterdam dann abgestiegen. Also ich bin bei der Jungfernfahrt mitgefahren, bin aber nicht ganz bis Hamburg zurückgefahren aus Termingründen, sondern bin 2 Tage vorher in Rotterdam ausgestiegen. In Rotterdam ist ja das Kreuzfahrtterminal, liegt so ein bisschen zwischen Hochhäusern. Und selbst dort, also natürlich sind die Hochhäuser höher als der Cosma, aber selbst so zwischen diesen Hochhäusern und neben dieser riesigen Erasmusbrücke in Rotterdam wirkt die Cosma immer noch echt groß.
Eine Besonderheit auch ist, dieses Schiff ist besonders umweltfreundlich, wenn man das über ein Schiff überhaupt sagen kann, weil auch wenn es mit Gas betrieben wird, entsteht da natürlich CO2 und das nicht wenig. Aber zumindest mal ist das Schiff ein deutlich saubereres Schiff als die Schiffe davor.
Also zum einen, ja, genau. Also es ist Flüssigerdgas, LNG, das einfach viele Schadstoffe überhaupt nicht ausstößt. Also das ganze Thema Ruß, Schwefeloxide, Stickoxid deutlich weniger. Das Einzige, wo auch LNG als fossiler Brennstoff nichts tun kann, ist beim Thema CO2. Da ist der Ausstoß ein bisschen geringer als bei konventionellen Treibstoffen. Aber bei CO2, ja, kann man mit fossilen Brennstoffen nicht viel machen. Da ist in der Zukunft dann einiges möglich, wenn man mal synthetisches Gas aus nachhaltiger Energie erzeugen kann. Aber das ist natürlich erstmal Zukunftsmusik oder auch nicht in den nächsten 2-3 Jahren relevant. Aber dafür wäre jetzt das Schiff geeignet. Das, was mich persönlich sehr überrascht hat und was ich sehr spannend finde, ist, dass wirklich, weiß natürlich so ein bisschen auch ein Rechentrick dabei, aber der Pro-Kopf-Energieverbrauch an Treibstoff pro Tag liegt um 55% niedriger als bei der AIDA Prima oder Perla, die ja auch schon recht moderne Schiffe sind. Also das muss man nicht sagen, Pro-Kopf-Verbrauch, das ergibt sich natürlich auch so ein bisschen dadurch, dass es eine höhere Passagierzahl hat. Insofern verteilt sich das ein bisschen besser, aber 55% geringerer Pro-Kopf-Verbrauch ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja. Dann hast du auf dem Schiff ganz viel Wärmerückgewinnung in der Klimaanlage, im Kühlwasser und ganz, ganz viel anderes. Also wir werden da auch nochmal eine separate Podcast-Folge dazu machen, habe ich schon vereinbart. Wir werden sehr wahrscheinlich ein Interview bzw. einen Studiogast kriegen, der bei AIDA als Umweltoffizier und auch als Flottenumweltoffizier gearbeitet hat, mit dem wir uns das Thema mal ganz, ganz genau vornehmen können.
Weil das würde mich schon interessieren, wie die das hinbekommen haben, dass ja im Grunde die Hälfte der Energie eingespart wird.
Wie gesagt, pro Kopf, ne? Es ist nicht, genau. Der verbraucht nicht das Schiff halb so viel, sondern pro Passagier an Bord.
Ja. Dann hoffe ich mal auch, dass die Ticketpreise dementsprechend auch niedriger ausfallen.
Warum sollten sie das?
Naja, weil sie weniger Ausgaben für Energie haben pro Passagier. Aber ich glaube, das dafür werden wir nicht
LNG,
so erleben.
Dafür ist LNG wieder ein bisschen teurer und so, also und wird vor allem zurzeit. Also ich glaube, das sind wir wieder beim Thema Ukraine-Krieg. Ich glaube, das wird auch noch in absehbarer Zeit ein Thema werden, dass wir wieder über Treibstoffzuschläge sprechen werden. Ne? Weil wenn man sich die Energiepreise anguckt, klar, Gas kommt einfach sehr viel aus Russland. Auch Erdöl, das vergisst man bei der ganzen Diskussion in Deutschland immer, weil wir so von russischem Gas abhängig sind. Aber für Russland ist eigentlich der Ölexport noch viel wichtiger. Und insofern gehe ich einfach davon aus, dass sowohl Gas als auch Ölpreise einfach nochmal noch weiter steigen werden, als sie das ohnehin schon gestiegen sind. Und ja, möglicherweise, ohne da jetzt was an die Wand malen zu wollen, könnte schon sein, dass wir da auch über Treibstoffzuschläge nochmal sprechen müssen irgendwann.
Erdgas ist ja ein neuer Treibstoff, sage ich mal, für Schiffe. Also nicht ganz neu, es gibt schon ein paar Jährchen, aber es ist immer noch relativ neu im Vergleich zu Schweröl oder Diesel. Wenn so ein Schiff sich bewegt, dann braucht es ja die Tankstelle dafür. Ist das denn inzwischen so weit ausgebaut, dass das Schiff überall tanken kann? Oder muss man da wieder Schiffe hinterher schicken, die das LNG der AIDA übergeben sozusagen?
Also überall wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangt, aber überall dort, wo dieses Schiff es braucht, ja. Also die LNG-Infrastruktur ist inzwischen ganz gut. Es fahren ja auch inzwischen Frachtschiffe zum Teil schon mit LNG. Also die Versorgung ist da. Das funktioniert mit Tankschiffen, so wie mit einem Schweröl oder einem Marinediesel ja auch mit Tankschiffen. Das funktioniert. Und insofern ist das, zumindest in Europa, ist das verfügbar an den Orten, wo es gebraucht wird. Ansonsten ist das mit dem Tankschiff hinterherfahren, dem Schiff, ist jetzt bei LNG nicht ganz so tragisch, weil, da kommen wir jetzt natürlich ganz schön in die technischen Details, das sollte man uns eigentlich für einen separaten Podcast aufheben. Ein LNG-Schiff fährt selbst ja auch mit, also der LNG-Tanker fährt selbst auch mit LNG und nachdem LNG bei minus 162 Grad, kann auch sein, dass ich mich jetzt mit der Temperatur falsch erinnere, ich glaube, es war minus 162 Grad. Und immer wenn dann so an der Oberfläche ein bisschen wärmer wird, dann verdampft ein bisschen was davon. Dieses Boil-off-Gas nennt sich das. Und mit diesem Boil-off, und das kann man nicht verhindern, also das passiert einfach beim Transport. Und diese LNG-Tankschiffe können im Wesentlichen mit diesem ohnehin anfallenden Boil-off-Gas ihre eigenen Motoren betreiben, fahren also quasi ohne eigenen Treibstoffverbrauch. Also das ist, LNG hinterherfahren ist nicht so ein wirklich großes Problem, selbst dort, wo es nötig ist. Jetzt auf den Kanaren zum Beispiel, ja, da müssen die Schiffe natürlich hinfahren, aber auf die Kanaren müssen auch Tankschiffe mit Schweröl oder mit Marinediesel hinfahren, weil auf den Kanaren gibt es keine Ölquellen, keine Raffinerien, also muss man das sowieso dahin schaffen. Insofern da auch kein Unterschied zu einem anderen Treibstoff.
Ich habe die Schiffe von AIDA immer als übersichtlich empfunden. Also keine ganz großen Schiffe, keine kleinen Schiffe, jetzt mal von den älteren Schiffen abgesehen, so übersichtliche Schiffe, also so eine Größe so in der Mitte. Jetzt diese großen Schiffe, warum glaubst du, macht das AIDA? Ich weiß, das klingt jetzt erstmal nach einer doofen Frage, aber es ist ja schon ein Zeitenwandel.
Spekulieren mag ich nicht so wirklich. Es ist halt, ein großes Schiff hat halt einfach immer den Vorteil, dass du kosteneffizienter arbeiten kannst. Der Kapitän kriegt sein Gehalt, egal ob er ein 200 Passagiere oder ein 5000 Passagiere Schiff fährt. Und ich vermute mal, die Gehälter werden sich auch da nicht so allzu groß unterscheiden zwischen den Schiffsgrößen. Kapitän ist begehrter Job, begehrter Mensch, es gibt nicht so viele davon. Also du verteilst halt einfach Kosten auf mehr Menschen und dadurch kannst du einem breiteren Publikum zu einem bezahlbaren Preis Urlaub anbieten. Das ist immer der Zusammenhang, wenn du über Größe bei Schiffen redest.
Ja. Aber geht da nicht auch ein Stück weit, also ich war selber noch nicht auf so einem Riesenschiff, deswegen kann ich das irgendwie nicht so richtig einschätzen, aber geht da nicht auch ein bisschen was verloren, wenn die Schiffe so dermaßen groß sind? Also ich habe ja, wenn ich auf so einem Schiff gereist bin, auf einem kleineren Schiff, ja immer wieder die gleichen Leute wieder getroffen. Man hat sich gesehen, man hat sich vielleicht angelächelt, man hat vielleicht mal zusammen Abend gegessen. Das war ein bisschen persönlicher, sage ich. Wird es nicht ein bisschen anonymer, wenn das Schiff so groß ist?
Naja, klar wird es anonymer. Aber ich weiß, das ist, die Frage ist eher so eine wie, ich habe bisher immer am Bauernhof zum Wandern Urlaub gemacht und jetzt mache ich mal einen Städteurlaub in New York. Geht da nicht so ein bisschen was von dieser Intimität verloren? Es sind einfach zwei verschiedene Dinge. Ja, ich würde das,
gar nicht so groß vergleichen.
Ja, ich würde jetzt nicht eine kleine AIDA Aura mit einer großen AIDA Cosma vergleichen. Natürlich sind es beide Schiffe, ne? Aber der Urlaub in einem kleinen Dorf und der Urlaub in einer großen Stadt sind auch zwei Ansiedlungen, in denen ich Urlaub mache. Aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Und so ähnlich würde ich das da auch ein bisschen sehen. Aber was ich überraschenderweise schon erlebt habe jetzt auf der AIDA Cosma gerade, das war jetzt eine Jungfernfahrt. Ich gehe davon aus, dass da sehr viele eingefleischte AIDA-Fans auch aus Neugier mitgefahren sind. So ein bisschen dieser alte Geist AIDA, also so diese Freundlichkeit, auch eine gewisse Höflichkeit, eine Kommunikation untereinander, habe ich als sehr angenehm eigentlich wahrgenommen, sogar auf dem Schiff jetzt. Also so ein bisschen was von diesem AIDA-Flair ist da schon durchaus trotzdem auch auf dem großen Schiff vorhanden. Klar, es verteilt sich natürlich über sehr, sehr viel mehr Bars und Restaurants. Du hast 18 Bars, 17 Restaurants. Da triffst du nicht jeden Tag immer denselben, außer ihr habt zufällig beide dieselbe Gewohnheit, immer zur selben Zeit an die AIDA-Bar oder an die Tokyo-Bar, die übrigens eine sehr interessante Bar ist, zu gehen, dass man sich da immer wieder sieht. Aber man kann sich auch komplett nicht sehen auf der kompletten Reise. An Bord waren da sicher ein paar Leute, die ich möglicherweise sogar kannte. Ich weiß, dass ich den einen oder anderen kannte, den ich die ganze Zeit nicht gesehen habe. Ich wusste, der ist an Bord, aber gesehen habe ich nicht.
Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ich denke mal, also viele sind ja schon mit AIDA gereist. Manche mit der Aura, also mit dem kleinen Schiff. Die wissen natürlich, wenn es ein größeres Schiff ist, ist was anderes. Aber auch viele mit den mittelgroßen Schiffen, die ja die Schiffsklasse war, die die meisten ja dann genutzt haben. Da geht man ja mit einer gewissen Erwartungshaltung dann auf ein neues Schiff. Ja, man hat das, was du angesprochen hast, diese Freundlichkeit, diese Atmosphäre an Bord. Und gerade AIDA-Fans, glaube ich, haben so eine gewisse Anspruchshaltung an AIDA. Also die wollen bestimmte Restaurants da wiedersehen, zum Beispiel das Rossini. Die wollen bestimmte Dinge da erleben. Ja, Buffet-Restaurants, die typisch sind für AIDA und so weiter. Mhm. Kommen die da auf ihre Kosten? Also kriegen sie da wirklich diesen typischen AIDA-Flair oder ist es doch ein bisschen was anderes?
Ja, natürlich ist es ein bisschen was anderes. Du hast viele vertraute Elemente. Du hast das Rossini angesprochen oder das Steakhouse, also das ist ja die Churrascaria. Du hast dein Marktrestaurant, wobei im Moment ist das Marktrestaurant ist geschlossen. Liegt auf der AIDA Cosma ganz unten etwas abgeschieden. Deswegen haben sie das Marktrestaurant gewählt. Das ist im Moment in Corona-Zeiten ein Restaurant für die Hotelcrew, weil sie versuchen, so ein bisschen die Hotelcrew und die nautische Crew voneinander zu trennen, also möglichst wenig Kontakt unter denen zu haben, sodass also die Hotelcrew im Moment das Marktrestaurant als Co-Restaurant, als Co-Messe benutzt. Aber du hast natürlich die Buffet-Restaurants, die du kennst, du hast eben das Rossini, du hast also schon ganz viel Vertrautes, aber es ist klar, auch ein Marktrestaurant ist dann einfach deutlich größer. Ja, und du läufst halt vielleicht nicht ganz so leicht über den Weg wie auf den anderen Schiffen, wo das halt viel, viel kleiner ist. Also natürlich macht diese Größe macht Unterschiede. Ne? Und wenn man da jetzt mit dem Anspruch rangeht, ich möchte dasselbe Flair haben wie auf der AIDA Cara, wird es ein bisschen schwierig. Ja, es ist Allein die Größe macht einfach einen Unterschied, gar keine Frage. Mhm. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Ne? Das ist auf der anderen Seite, wenn ich mir die AIDA Cosma jetzt anschaue, was die gerade für Familien und Kinder, da ist auf der Cosma noch mal ein bisschen zusätzlich was im Vergleich zur AIDA Nova, was da für Kinder und für Familien an Programmen, an Angeboten da ist, dann kannst du da natürlich mit einem kleinen alten Schiff, also alten jetzt nicht negativ gemeint, mit dem einem von den älteren, kleineren Schiffen, kannst du da nicht mithalten, was da für Familien alles geboten ist. Ja, du hast allein ein Familienrestaurant, das Fuego. Das ist ein reines Familienbuffet-Restaurant, was dann auch so eine niedrigere Theke hat, wo sich Kinder auf ihrer eigenen Augenhöhe sich selber was bedienen können. Du hast, das ist neu auf der AIDA Cosma, auch im Vergleich zur Nova, einen Indoor-Spielplatz, einen riesengroßen Indoor-Spielplatz, nennt sich Funpark, riesengroß, also groß, einen Funpark Indoor, also bei jedem Wetter schön, mit Klettermöglichkeiten, nochmal mit einer großen Trockenrutschbahn, mit einem Adventure-Parcours. Dann gibt es draußen gibt's zwei Boulderwände, die ja sicher vor allem für die Kinder toll sind. Es gibt einen kleinen Wasserspielplatz für die ganz Kleinen. Du hast natürlich die üblichen Kinderbetreuungsräume. Also da ist so viel, die großen Wasserrutschen, logischerweise Racer, zwei parallel laufende mit Zeitmessung im Vergleich und nochmal eine andere Wasserrutsche. Also du hast allein für Familien so viele Möglichkeiten. Pool, logischerweise natürlich auch noch Pools, mehrere. Also das ist schon, da hast du für Familien viel mehr Möglichkeiten, als du es auf den kleinen Schiffen hast. Insofern ist nicht alles schlechter auf dem großen, sondern es ist halt einfach anders. Und zum Teil, wenn du sagst, ich will ganz viel Angebot für meine Kinder und will meine Kinder in den Mittelpunkt von dem Urlaub stellen, vielleicht die Cosma das bessere Schiff als eine Cara oder eine Aura oder so.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Du bist ja auf das Schiff gekommen und ich nehme an, du hattest wieder eine Balkonkabine.
Ja.
Wie könnte es auch anders sein? Wie war die Kabine?
Gut, bei den Kabinen hat sich jetzt im Vergleich zur Nova, Nova und Cosma nicht viel getan. Ich finde die Kabinen bei AIDA, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist das Badezimmer. Ist zwar ein ziemlich kleines Bad, also Kreuzfahrtschiffen ja oft so, ne? Ziemlich kleines Bad. Was mir an dem Bad aber gefällt, ist, es hat trotzdem alles, was du brauchst. Trotz der geringen Größe hat es jede Menge Ablageflächen, was ja oft in Bädern fehlt. Es ist ein Spiegel, der so schön beleuchtet ist, dass er nicht reflektiert, also dich nicht blendet oder sowas, die Beleuchtung. Die Dusche ist relativ groß im Gegenzug dazu wieder mit einer schönen Glastür. Du hast eine Wäscheleine. Also es ist eigentlich alles da, was du brauchst, obwohl das Ganze relativ eng ist. Carmen hat ein bisschen gejammert, ihr war es im Bad zu dunkel. Da haben wir ein bisschen diskutiert. Ich finde es gar nicht so schlecht. Es wirkt schon ein bisschen düster, das Bad. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch den Vorteil, dass sich das Licht im Spiegel dann eben auch nicht blendet. Vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Was wie immer schön ist bei AIDA, ist die Hängematte auf dem Balkon draußen, die da auch fest installiert ist. Das heißt, du musst sie nicht erst anfordern und danach fragen, sondern die ist einfach da. Ja, ansonsten alles eine normale Kabine. Du hast alles da, was du brauchst, ist pragmatisch. Jetzt die Balkonkabine, die ich hatte, hatte noch einen kleinen begehbaren Schrank. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn man nicht nur Schranktüren irgendwo in der Wand hat, sondern direkt reingehen kann, keine Türen mehr aufmachen muss, sondern links
das und rechts. Wollen immer die Leute in den Schränken?
Naja, ich habe
noch nie verstanden.
Es ist insofern, gerade in so einer relativ kleinen Schiffskabine, finde ich diese begehbaren Schränke gar nicht doof, weil die Alternative ist ja so neben dem Eingang, du kommst zum Eingang rein, da ist so ein schmaler Gang und dann hast du da links oder rechts die Schranktüren. Wenn du die Schranktür aufmachst, kannst du durch den Raum nicht mehr durchgehen. Das heißt, es kann entweder einer vor dem Schrank stehen und seine Kleider rausholen oder es kann einer ins Bad gehen. Während dabei einer vor dem Schrank steht und seine Kleider aussucht, kommt der andere nicht mehr ins Bad, sobald die Schranktüren offen sind. Und wenn du so einen begehbaren Kleiderschrank hast, du gehst da rein und bist verräumt und der Rest der Kabine ist trotzdem begehbar. Also insofern ist nicht so doof, finde ich, so ein begehbarer Schrank. Okay. Ja, aber haben ja jetzt auch nicht alle Kabinen auf dem Schiff. Mhm. Was ganz spannend ist, was mich persönlich immer stört, aber das ist persönliche Geschmackssache, dass nach wie vor auf dem Balkon das Rauchen erlaubt ist. Da bist du halt immer verratzt, wenn die Nachbarkabine eine Kettenraucher ist, dann kannst du deinen eigenen Balkon nicht benutzen. Da ist AIDA und TUI Cruises sind so die letzten Mohikaner auf dieser Welt, die das noch erlauben. Ist so, muss man wissen, wenn man das gar nicht mag, vielleicht am besten gleich eine Außenkabine buchen, weil wenn man den Balkon eh nicht benutzen kann, muss man auch nicht dafür bezahlen. Was ganz spannend ist, ist in der anderen Kabinenkategorie, auf der AIDA Nova ist ja das schon eingeführt, weiß gar nicht, ob es die Prima Perla gibt, sowas glaube ich auch schon, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt diese Lanai-Kabinen. Das ist im Prinzip eine Balkonkabine, die aber zwischen Balkon und Kabine noch so Zwischenstück hat, das durch Türen oder durch so Klapptüren oder sowas abgetrennt ist, als Art Wintergarten, ne, den du entweder zum Balkon hin oder zur Kabine hin aufmachen kannst und so, also ein bisschen flexiblerer Bereich, eben so eine Art Wintergarten. Und auf der Cosma haben sie den jetzt so umgewandelt, dass du den also komplett dicht machen kannst, Vorhang vorziehen kannst, hat eine Klimaanlage mit drin, Fernseher und Minibar. Also im Prinzip ist das so ein Raum, den du gerade, wenn du mit Kindern verreist, auch ganz bequem mal dazu nutzen kannst, die Kinder in der Kabine schon mal schlafen zu legen und selber dann dich in dieses dann Fernsehzimmer zurückzuziehen, um am Abend noch so ein bisschen fernzusehen, auf dem Balkon Zeit zu verbringen, ohne dass du die schlafenden Kinder störst. Finde ich eine ganz interessante Konstruktion. Die Cosma ist halt anders als die Nova eher für warme Fahrgebiete gebaut. Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Pooldeck reden. Da hat sich nämlich sehr viel verändert. Die Nova ist ja oben am Pooldeck, hatte zwei solche Foliendachbereiche. Ne? Den Beach Club, also den mittleren Pool und ganz hinten das Four Elements mit Klettergarten und allem Möglichen und so ein Platschbeckenbereich und sowas. Und der hintere Bereich ist auf der AIDA Cosma jetzt offen, eben weil das Schiff eher für etwas wärmere Fahrgebiete gedacht ist. Und dazu passt dann eben auch dieser klimatisierte Wintergartenbereich von den Lanai-Kabinen, wo du eben, wenn es draußen mal in der Karibik wäre oder im Mittelmeer im Sommer oder sowas, dass du da dann auch einen klimatisierten Wintergartenbereich hast, der vielleicht, wenn er nicht klimatisiert ist, mit der Sonne dann irgendwann so heiß wird, dass du ihn nicht mehr benutzen kannst. Insofern also da schon das ein oder andere an Ausrichtung eher auf ein warmes Fahrgebiet. Ich bin ja jetzt unterwegs gewesen in der Nordsee im Winter bei 5 Grad oder 4 Grad oder 3 Grad.
War ein bisschen plus den Wind.
Zeitweise ein bisschen kühl.
Ja, kann ich mir vorstellen. Die Schiffe von AIDA zeichnen sich ja auch durch dieses Theatrium aus, in der Mitte des Schiffes, wo die ganzen Theateraufführungen sind. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ich wollte nur eins nochmal anmerken. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen der Bühne, die ich ja auf der Aura hatte zur Verfügung, also als jetzt Bühnenschaffender, der da draufsteht, wäre mir die Bühne der Aura deutlich lieber als dieses Theatrium. Weil was mich ein bisschen stört am Theatrium ist da halt, ist halt ein Kommen und ein Gehen. Die Leute laufen durch, die laufen vorbei, die gucken. Das ist für jemanden, der auf der Bühne steht, finde ich nicht so toll. Mhm. Auf der anderen Seite für das Schiff natürlich ganz klasse, weil der Raum geht nicht verloren. Ne? Also da gibt es Bars, da gibt es Restaurants, was weiß ich, rund um die Bühne. Das heißt, da ist nicht ein Raum, der nur 3 Stunden am Tag bespielt wird und ansonsten zu nichts Nutze ist, sondern das wird den ganzen Tag genutzt. Das ist halt der Vorteil. Ne? Aber für Bühnenschaffende finde ich es nicht so toll.
Ich persönlich mag es das Theatrium auch nicht so wahnsinnig, weil ich schaue mir ganz gerne eine Show an und dann sitze ich gern im Theater für eine Dreiviertelstunde und bin einfach ungestört und kann mich auf die Show konzentrieren. Aber es ist einfach ein anderes Konzept. Es ist eine andere Idee. Und ganz viel, gerade auf der Cosma und Nova, ist ja so ein bisschen auf Durchgangsverkehr, klingt so negativ, ne, ausgerichtet. Also so ein hier ein Häppchen, da ein Häppchen im Vorbeigehen. Auch wenn ich mir die Restaurants, also viele diese Spezialitäten-Restaurants, wo ich also das Essen kostenlos ist, aber die Getränke bezahle, sind ja auch so ein bisschen, ne, da laufen ständig ganz viele Leute vorbei. Das hat sowas von dem Straßencafé oder von dem Restaurant eben mit Tischen am Gehweg draußen oder in der Fußgängerzone. Das hat so ein bisschen dieses Flair, diese Atmosphäre. Und dasselbe spiegelt sich da im Theatrum eben auch ab. Ich komme da vorbei. Also wir sind auch an dem einen Abend, wir sind im Rossini zum Abendessen gewesen, was sehr lecker war. Und sind dann, wir wollten eigentlich ins Bett gehen, weil wir einfach fix und fertig waren. Der Tag war sehr anstrengend und wollten ins Bett gehen und sind dann noch so am Theatrum vorbeigeschlendert und dann stand ein Comedian auf der Bühne. Dann sind wir eben doch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten nochmal stehen geblieben und haben uns ein bisschen seine Gags angehört und sind halt dann, wie wir gesagt haben, jetzt überwiegt dann unsere Müdigkeit doch, sind wir halt weiter geschlendert und ins Bett gegangen. Das ist schon auch irgendwie ganz angenehm, ja, wenn du das halt so häppchenweise dir mitnimmst, wo du gerade vorbeikommst, oh, da ist nett, da ist eine hübsche Bar, setze ich mich rein, spaziere wieder weiter, da steht gerade ein Comedian auf der Bühne oder spielt eine Rockband oder so. Es ergibt sich vieles so durch Zufall irgendwie im Vorbeilaufen. Das ist vielleicht eher so dieses Konzept.
Mhm. Du hast das Essen schon angesprochen, es gibt verschiedene Restaurants. Du hast das Rossini angesprochen, das ist ja so ein bisschen das Luxusrestaurant an Bord von AIDA. Gibt es aber noch andere Bezahlrestaurants? Ja.
Also vielleicht nur ein Satz zum Rossini, das ist ja bekannt. Franz Schneed ist da der Küchenchef, war auch wieder an Bord, der das Konzept macht. Ich finde es insofern ganz spannend, als dass du im Rossini einfach so an der Grenze zur Sterneküche, also Sterneküchenniveau, auf einem Kreuzfahrtschiff bekommst für einen Preis, der echt günstig ist. Ein sechs Sterne, das nicht. Also ein sechs Gänge Menü für, ich glaube, 39,90 oder sowas, also knapp 40 Euro. Für ein sechs Gänge Menü ist ein sensationeller Preis. Ja, und das, was wir gegessen haben, es war wirklich, wirklich lecker und war es, also das Geld weit mehr als das Geld wert. Also an Land kriegst du nicht anders, an Land zahlst du. Da reicht, glaube ich, das Doppelte nicht, was du zahlen musst für so eine Qualität. Eher so 100 Euro vielleicht.
Was ich so ein bisschen als Gefahr sehe, dass es dann zu viele Restaurants gibt, wo ich bezahlen muss. Oder gibt es genügend Restaurants, wo man sagen kann, okay, ich zahle nur die Getränke, der Rest ist schon bezahlt mit dem Reisepreis? Nein,
also da hält sich AIDA ja eher sogar zurück. Ja, du hast das Rossini, du hast das Steakhouse. Neu jetzt auf der Schiffsklasse ist tatsächlich noch ein Asia-Bereich mit Teppanyaki, mit Sushi und Hotpot. Und so dieses ganz spezielle, die Time Machine.
Das ist ja so. Hotpot, das muss ich nochmal nachhaken. Ja. Hotpot ist ja nicht so wahnsinnig bekannt in Deutschland. Ich war ja selber.
Ja, wir nennen das Fondue, ne?
Ja, es ist so ähnlich. Also, ich war ja in China und habe Hotpot in China gegessen. Das gibt es auch in so einer Art Schnellrestaurant. Ja? Du gehst rein, setzt dich an den Tisch, die machen einen Topf in die Mitte des Tisches, du bestellst die Sachen, die du essen möchtest, werden dir gebracht und du isst es und dann gehst du wieder.
Ja, genau.
Gibt es sehr, sehr viel in China. Ich habe damals sogar noch mit meiner Frau überlegt, sollen wir mal so ein Restaurant aufmachen? Ja, weil es gibt sowas, zumindest nach meines Wissens,
selten,
zumindest damals, gibt es das eher selten und ich finde das sehr, sehr lecker. Man macht es in einer Brühe und nicht in Öl und man nimmt dazu verschiedene Gemüse und Fleisch, ganz, ganz fein geschnittenes Fleisch. Das kann man übrigens auch kaufen in den China-Läden, dieses Fleisch, wer das mal selber probieren will. Und das ist aber extra zu bezahlen.
Das ist ja, das sind also die Rossini, Steakhouse, Teppanyaki, Sushi, Hotpot sind komplett extra zu bezahlen. Und dann, habe ich gerade schon gesagt, die Time Machine, so eine Art Event-Dinner, ist also ohne zu weit auszuholen, ein großer runder Raum, mehr oder weniger, der so ein bisschen gestaltet ist wie eine Mischung aus U-Boot und Raumschiff. Optisch, also ganz viel Displays an der Decke und an der Seite außenrum. Und ist ein dreigängiges Menü, wo du einen Pauschalpreis bezahlst, wo dann auch Getränke mit inklusive sind. Ich glaube, das waren 19,90 Euro, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und dann einfach so während und ja bis zum Ende des Dinners ein Professor, der diese Zeitmaschine eben erfunden hat, dieses ganze Restaurant dann in verschiedene Zeitzonen, mal zurück zu den Ägyptern, dann irgendwo zum Ausbruch von irgendwelchen Vulkanen, zu den Dinosauriern, was haben wir noch gesehen, irgendwo in die Eiszeit versetzt und durch diese Videodisplays außenrum findet dann eben quasi das, wo du mit diesem Raumschiff landest, findet dann quasi durch diese Videodisplay-Fenster da draußen statt. Es ist ein ganz lustiges, nettes Event, vor allem auch für Kinder, für Familien. Die Kinder waren da höchst begeistert, die da mit drin waren. Das ist ein sehr unterhaltsames, vergnügliches Ding. Das ist also auch eins von diesen Restaurants, wo du bezahlst. Dann hast du aber eine ganz, ganz lange Liste eigentlich, eine lange Liste, also schon relativ viele Restaurants, wo du Bedienung am Tisch hast, also wie in einem ganz normalen Restaurant. Du setzt dich hin, wartest auf den Kellner, der bringt dir die Speisekarte und so weiter, bedient dich am Tisch. Da sind die Speisen im Reisepreis enthalten. Du bezahlst eben die Getränke, die du konsumierst in diesen Restaurants. Das ist zum Beispiel Best Burger at Sea, also ein Burgerladen. Ziemlich gute Burger. Ich fand die recht lecker. Dann das Brauhaus. Ja, das ist ja bayerisches Uff da mit Schweinshaxen und Bier. Gibt ja auch eine eigene Brauerei an Bord. Dann hast du das French Kiss mit französischen Gerichten. Das Oceans, so ein bisschen auf Seafood, finde ich sehr schön. Auch optisch sehr, sehr schön gemacht mit riesengroßen hintergrundbeleuchteten Wandbildern, die quasi die komplette Wandfläche füllen, wo Fischschwärme abgebildet, also so vom Ambiente her sehr, sehr hübsch gemacht. Dann neu, also relativ neu ist das Mamma Mia. Es gab ja bisher schon ein italienisches Restaurant auf den Schiffen der Art, das eher so venezianisch etwas gehobenere Küche angeboten hat. Das Mamma Mia ist jetzt ein bisschen abgewandelt worden. Bodenständig gibt es jetzt mehr Pasta, Pizza und sowas. Fand das ganz gut. Und ganz neu ist das Konzept für das Beach House Restaurant. Was so mein persönlicher Favorite jetzt auf der Reise war, das unglaublich leckeres Essen, so ein bisschen international, eher leicht, relativ viel Gerichte, die schon so ein bisschen spicy, scharf sind. Also das wäre so meine persönliche Empfehlung. Beach House auf keinen Fall verpassen, wenn man auf dem Schiff ist, denn das ist so ein bisschen, also ich fand es ein ziemliches Highlight, auch optisch so ein bisschen wie so ein Strand. Ja, so was in hellblau-weißen Farben, so ein bisschen strandmaritim gestaltet, sehr, sehr hübsch und war wirklich äußerst lecker. So, das sind also so diese Zwischenebene von Restaurants, Bedienung am Tisch, aber Getränke bezahlen, und dann hast du eben die ganzen Buffet-Restaurant, Belladonna East, Markt und Yachtclub und das Familienbuffet-Restaurant Fuego. Und dann gibt es auch noch den Bereich mit Streetfood, mit Döner, mit Currywurst, und ich glaube, das dritte war irgendwas mit Sandwiches am Nachmittag, Kaffee und Kuchen. Und das ist dann ja eben wie so eine Dönerbude. Du gehst da hin, holst dir deinen Döner ab und gut ist, und das ist dann auch im Preis inklusive. Also der größte Teil des Essens ist schon nach wie vor kostenfrei und insofern bist du da sehr flexibel. Das Einzige, was so ein bisschen schwierig ist, finde ich, ist jetzt mit den Bedienrestaurants. Die sind zwar sehr groß, es sind ganz viele, aber nichtsdestotrotz ist es relativ schwierig, jetzt schon auf der Reise gewesen, bei 3000 Passagieren an Bord, ne, drauf passen tun mehr als 5000, dass du also kaum mal irgendwo spontan hingehst. Also Brauhaus schon, das ist sehr groß, das hat viele Plätze, aber so French Kiss, Beach House, Mamma Mia, Oceans, ist schon so, dass du schauen musst, dass du am besten am Tag vorher reservierst. Ne? Also wenn man da so entlang schlendert und sagt, ui, jetzt hätte ich gerade Lust auf eine Pizza, und dann sagen jetzt Mamma Mia, ich möchte einen Platz, dann sagen die, tut uns leid, heute Abend ausreserviert oder erst in 2 Stunden oder sowas. Also da muss man so ein bisschen vorausplanen, außer man hat mal Glück. Also gerade bei dem Best Burger konnte man sich dann vielleicht auch mal anstellen und hat nach 10 Minuten den Tisch gekriegt. Aber da ist es immer so ein bisschen schlau, vorher zu planen und vielleicht am Tag vorher oder 2 Tage vorher zu reservieren.
Lass uns mal über die Pools oben sprechen. Du hast ja vorhin schon gesagt, das ist ein Schönwetterschiff, ne? Also das soll in Gefilden fahren, wo es immer schönes Wetter hat. Wie hat dir das gefallen da oben, das Pooldeck?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann, die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, also fängt ja schon damit an, dass es gar nicht Pooldeck heißt, sondern Oceandeck.
Okay.
Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, AIDA hat da relativ viel anders gemacht als auf der AIDA Nova. Auf der Nova war ja hinten eben dieser Bereich, der sich Four Elements nannte, mit diesem Klettergarten und so weiter, alles unter Foliendach Indoor. Und in dem hinteren Bereich ist eben dieser Foliendachbereich, also das Foliendach komplett weggefallen. Das heißt, der hintere Bereich ist offen unter freiem Himmel. Da hast du einen kleinen Infinity, also ja doch für die Schiffsgröße verhältnismäßig kleinen, aber sehr, sehr hübschen Infinity-Pool nach hinten raus, wo also wirklich Pool mit Glaswand bis zum Boden, also auch wenn du untertauchst unter Wasser, hast du da noch eine Glaswand. Kannst also, ich habe das einen Tag mal gesehen, da haben Leute dann quasi Kopf unter Wasser gesteckt und von da aus den Sonnenaufgang beobachtet. Ist wirklich sehr schön, auch ich glaube, dass die Leute ganz schön gefroren haben. Da war es eben auch nur 0 Grad in der Früh so. Nicht so mein Geschmack, um da in den Pool zu gehen, aber es waren da ein paar Leute drin. Also du hast einen Infinity Pool, du hast eine schöne Bar mit nebendran. Du hast einen Whirlpool noch direkt nebendran, dann nochmal ein Deck höher, nochmal zwei Whirlpools, nochmal zwei Decks höher oder ein Deck höher, nochmal so ein Aussichtsbereich, also ganz viele Sitzbänke, wo du schön wirklich sitzen, nach hinten gucken kannst. Das ist also recht hübsch gemacht. Erinnert, naja, also in den Anflügen so ein kleines bisschen an die Costa Smeralda, die ja da hinten diese spanische Treppe als Bereich hat. Schiffe sind ja auf derselben Bauplattform gebaut. Also da hinten einfach sehr, sehr offen zum Meer hin und eben unter freiem Himmel. Und wenn man dann weiter nach vorne geht auf das Schiff, auf dem Schiff, dann kommt ja nochmal ein Pool. Oder na gut, ganz vorne. So, ganz vorne ist dann ein Sonnendeck auf Deck 18 mit nochmal einem Pool, auch unter freiem Himmel. Das war auf der Nova da auch schon so. Und was ich sehr schön finde, ganz nach vorne raus, ist dann eben auch ein Sonnendeck mit Blick nach vorne. Das ist auf so großen Schiffen heutzutage nicht mehr so häufig, dass man Blick nach vorne auf einem Schiff hat, auf einem öffentlichen Deck. Und in der Mitte, das ist gleich geblieben, aber ein Deck nach oben gewandert, weil unten zusätzliche Kabinen eingebaut worden sind, ist der Beach Club. Das ist der Teil, der nach wie vor von diesem Foliendach überdacht wird. Das ist ja so eine Spezialfolie, die UV-Licht durchlässt, sodass du also dich da durchaus auch bräunend in die Sonne legen kannst, obwohl du eigentlich im Innenbereich bist. Also das als Hallenbad zu bezeichnen, wäre dann schon sehr seltsam. Aber es ist ein Innenbereich eben mit diesem Foliendach, das so ein bisschen dieses Ambiente von im Freien vermittelt. Und das ist, ja, ganz ähnlich wie auf der AIDA Nova, wobei auf der Nova da noch ein bisschen, also so eine zweite Ebene oben hauptsächlich, eine größere zweite Ebenebereich, so eine Art Brücke quer über den Pool rüber war. Das ist auf der Cosma nicht mehr, also da ist noch mehr offen nach oben, noch mehr offen zum direkten Tageslicht. Das ist so im Großen und Ganzen der Pooldeck-Bereich. Du hast einen Sportplatz, du hast auch nochmal eine Art Hängebrücke, die Boulderwände, die zwei habe ich vorhin schon erwähnt, die eher jetzt für Kinder geeignet sind, und halt ganz, ganz viel Sonnendecken. Eine sehr schöne Poolbar noch vorne neben dem großen Pool unter freiem Himmel. Also da einfach schon auch sehr viel mehr Deckfläche im Freien und natürlich auch nicht zu vergessen unten auf Deck 8. Das ist ja das Promenadendeck, das Außendeck, das Freideck, was sich breit rund um das Schiff, also auf beiden Seiten eben entlang zieht. Und auch ein sehr schöner Außenbereich, hinten dann das Lanai-Deck, also ganz am Heck auf Deck, da geht es dann von Deck 8 Treppen runter auf Deck 7. Und dann nochmal eine sehr, sehr schöne große Bar, wo du direkt am Heck mit Blick ins Kielwasser bist und da ganz viel Möglichkeiten nochmal erst am Abend einen Sundowner zu trinken. Oder das ist so ein beliebter Raucherplatz, da war auch in der Früh um 7 schon einiges los.
Hattest du die Möglichkeit, in den Spa-Bereich reinzuschauen?
Ja, ich habe kurz mal mich vor Öffnung des Spas reinschleichen dürfen, um Fotos zu machen, mir das anzuschauen. Ist natürlich AIDA typisch eine riesengroße Saunalandschaft. Das ist ganz beeindruckend. Ich wusste gar nicht, dass es oberhalb der finnischen Sauna eine Sauna gibt, die noch heißer ist. Ich habe mir da schon etwas, also ich, die Sauna, da habe ich, gebe ich zu, habe ich da mal gegen die Maskenpflicht verstoßen. Ich habe die Maske dann abgenommen, wie ich in die Sauna reingegangen bin zum Fotografieren, weil ich glaube, mir wäre die Maske irgendwie ans Gesicht hingeschmolzen oder so. Ich glaube, Keto, glaube ich, heißt das. Saunaspezialisten mögen mir melden, wenn es falsch ist. Ich glaube, sie heißt Keto-Sauna, ist also noch heißer als eine finnische Sauna. Da wirft es dich ganz schön um. Also wunderschön, Dampfbad, Ruheraum, finnische Sauna, Dampfsauna, das, was man, glaube ich, von AIDA auch von den anderen Schiffen gewohnt ist. Eine riesengroße Saunalandschaft, die ja auch kostenfrei benutzbar ist. Jetzt zu Corona-Zeiten begrenzt auf. Wenn ich mich recht erinnere, 200 Passagiere. Das heißt, man sollte da irgendwie ja sich einen Slot reservieren oder sowas. Das ist halt jetzt Corona-bedingt notwendig. Ansonsten ja völlig frei zugänglich.
Gut, was mich noch interessieren würde, was kostet es denn, wenn ich mit dem Schiff unterwegs sein möchte und wo ist das Schiff denn in nächster Zeit unterwegs? Also wo könnte ich denn hin mit dem Schiff?
Also Mittelmeer oder? Genau, im Sommer ist es das Schiff im westlichen Mittelmeer unterwegs, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Und ja, preislich gar nicht mal so günstig, muss man sagen. Ich habe mir vorhin die Preise nochmal genauer angeschaut. Ich habe jetzt hier beispielsweise Anfang Mai, 6. bis 13. Mai, also 7 Tage ab Barcelona. Ansonsten kann man da auch ab Palma de Mallorca, glaube ich, noch einsteigen. Kostet dann schon in der Balkonkabine mal ab 2.100 Euro, Innenkabine 1.500 Euro. Ist also jetzt kein Schnäppchen, aber es ist natürlich auch das neueste Schiff in der Flotte, das jeder gerne sehen möchte. Insofern halt auch recht begehrt.
Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Punkt an dieser Stelle. Und ich denke, diese neuen Schiffe von AIDA werden uns immer wieder mal über den Weg laufen sozusagen. Weißt du, wann das nächste Schiff von AIDA geplant ist?
Da ist im Moment keins geplant. Es war ursprünglich ein drittes Schiff aus derselben Baureihe wie Nova und Cosma geplant. Das ist jetzt im Zuge der ganzen Umplanungen innerhalb von der Carnival Corporation, wo AIDA ja dazugehört, umgeplant worden und wird jetzt tatsächlich nicht für AIDA, sondern für Carnival Cruise Line gebaut. Also im Moment ist bei AIDA tatsächlich kein neues Schiff konkret in Planung, also jedenfalls nicht, dass man öffentlich weiß. Insofern kann man da nur abwarten, wie es da weitergehen wird.
Eigentlich ungewöhnlich, denn seit ich mich mit dem Thema AIDA beschäftige, war immer irgendwie ein Schiff im Bau oder in Planung, ne?
Ja, Corona hat halt da wirklich einiges ganz, ganz umfangreich verändert. Und ich muss jetzt auch sagen, es sind jetzt auch wirklich diese zwei riesengroßen Schiffe. Ansonsten haben wir ja die Sphinx-Class-Schiffe, die zum Teil jetzt mit dem Selection-Konzept dann zukünftig auch fahren sollen, nachdem die Kara ausgemustert wurde. Ich glaube, AIDA wird jetzt keine Probleme haben, flexible, viele verschiedene Reisen anbieten zu können. Sie haben ja genug Schiffe und genug Kapazität.
Gut. Okay, machen wir, wie gesagt, einen Punkt dran. Wir machen noch die Aftershow. Da geht es um das Thema, ja, welchen Impact hat denn jetzt eigentlich der Krieg in der Ukraine? Was verändert sich da vielleicht in der Kreuzfahrt? Was muss man da eventuell beachten? Das besprechen wir gleich in der Aftershow. Wie vorhin schon erwähnt, können Sie die Aftershow hören, wenn Sie uns finanziell ein bisschen unterstützen. Aber ich denke, Franz, das Thema wird uns auch in Zukunft nochmal über den Weg laufen. Ich denke, da sind wir erst relativ am Anfang. Gut, das war's für dieses Mal. Vielen Dank, Franz, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao.
Und Servus. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Und empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Das wäre auch nett.
Unbedingt. Thank you.